Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Willkommen zu unserer heutigen Doppelkopf-Ausgabe. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verspreche ich heute etwas Gänsehaut, denn mein Gesprächspartner und ich, wir wollen uns unterhalten und wollen Ihnen Einblicke liefern in das Handwerk von Mördern und Totschlägern. Aber nicht nur Mörder und ihre Methoden wollen wir Ihnen im Gespräch erläutern, auch die Kriminalisten und ihre Methoden beschäftigen uns in der nächsten Stunde. Denn ich begrüße den Leiter der 5. Münchner Mordkommission, Kriminalkommissar Richard Thies. Herzlich willkommen in unserer Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, Herr Thies.
Guten Tag, grüß Sie.
Sein Gesprächspartner am Studiotisch ist Peter Ochs und den interessiert zunächst, warum Richard Thies kürzlich ein Buch vorgelegt hat mit dem Titel Mordkommission. Das Buch beschreibt ganz nüchtern und kühl den Alltag in einem Kommissariat.
Die Gründe, die mich dazu veranlasst haben, ein Buch über meine Arbeit zu schreiben, sind eigentlich im sehr privaten Bereich angesiedelt gewesen. Wir haben in unserem Arbeitsalltag sehr oft Situationen, die belastend sind. Situationen, die man vor Ort nicht bewältigen kann, die man aber auch nicht mit nach Hause nehmen möchte. Man möchte sich einen Rückzugsraum freihalten zu Hause, wo man nicht mit diesen täglichen Dingen konfrontiert ist. Das war der Auslöser für mich, dass ich einige Situationen, die mich in besonderer Weise belastet haben, die mir nahegegangen sind, zunächst für mich zu Papier gebracht habe. Ich habe mir gewissermaßen manche dieser belastenden Situationen einfach von der Seele geschrieben.
Sie sind seit 9 Jahren nun Leiter der 5. Münchner Mordkommission und in all diesen Jahren waren Sie fast täglich mit Mord und Totschlag konfrontiert. Hat sich in dieser Zeit Ihre Einstellung zu Mord und Totschlag verändert? Sind Sie etwas abgestumpft? Kann Sie vielleicht jetzt gar nichts mehr erschüttern, Herr Thies?
Was sich geändert hat, ist in manchen Bereichen die Einstellung zum eigenen Leben und die Einstellung zu den Tätern, die solche Dinge tun können.
Es gibt ja in vielen Berufen eine sogenannte Deformation professionelle. Das, was wir machen, prägt unser Denken und Handeln. Der Beruf beeinflusst unsere Entscheidungen, unsere Argumente in Diskussionen und unsere komplette Lebenseinstellung. Wenn zum Beispiel ein Lehrer in Gesellschaft ist und da zum Dozieren neigt, dann hat er eben seine berufliche, seine soziale Rolle so verinnerlicht, dass er sie auch im Privatleben nicht mehr ablegen kann. Man könnte vermuten, dass der Leiter einer Mordkommission hinter jedem undurchsichtigen, schrägen Vogel, dem er begegnet, einen potenziellen Verbrecher sieht und sich sofort um den Fall kümmern will.
Es ist so, ich bin jetzt insgesamt fast 40 Jahre in diesem Beruf tätig. Ich war vorher bei anderen Dienststellen. Also die grundsätzliche Einstellung zu schrägen Vögeln, wie Sie sagen, ist eigentlich seit vielen Jahren oder Jahrzehnten immanent. Also das ist etwas, was einen ständig begleitet. Was sich aber doch geändert hat, ist das, dass man sehr viel bewusster lebt, seit man mit diesen Gewaltdelikten zu tun hat. Bewusster lebt in der Gestalt, dass man halt weiß, es ist schwierig oder es ist eine trügerische Geschichte, wenn man Dinge plant und sagt, wenn ich mal in Rente bin, wenn ich mal das und jenes erreicht habe, dann werde ich zu leben beginnen, dann werde ich mir Wünsche erfüllen. Man lernt in diesem Beruf, dass solche Wünsche eigentlich, wenn man sie auf lange Zeit anlegt, eine sehr fragile Sache sind. Also man lebt bewusster und man nimmt sich auch mehr die Zeit für Dinge, die einem Freude machen, die einen interessieren, und zwar nicht irgendwann, sondern wenn es geht. Also das ist schon eine grundlegende Änderung, die sich seit meiner Tätigkeit bei der Mordkommission ergeben hat.
Ist es möglicherweise auch so, dass wenn Sie in Gesellschaft sind und Leute treffen, die Sie nicht kennen und die Sie noch nicht kennen und die erfahren dann, Sie sind Leiter einer Mordkommission, dass Sie sofort mit Fragen bedrängt werden? Ja, wie ist denn das? Erzählen Sie doch mal von einem Fall. Wann haben Sie den letzten Mörder gefasst? Oder interessiert die Leute das nicht so sehr?
Doch, das ist eigentlich erstaunlich, dass man sich so sehr mit dieser Thematik befasst. Ich meine, das hängt sicher mit dem generellen Interesse an Kriminalromanen, an Kriminalfällen insgesamt zusammen. Aber es ist wirklich so, wenn man heute sich irgendwie als Angehöriger der Mordkommission zu erkennen gibt, merkt man richtig, wie ein Ruck durch die Zuhörer geht oder durch die Leute, mit denen man zu tun hat. Man ist vielleicht Teil eines Nimbus, der diesen Beruf umgibt.
Sie verbreiten ja in Ihrem Buch keine Law-and-Order-Parolen. Das liegt Ihnen fern. Sie greifen auch, wenn dann nur sehr vorsichtig, mal die Politik an und die Gerichtsbarkeit. Aber Sie denken schon darüber nach, was mit den Verbrechern geschieht, nachdem die Handschellen geschlossen sind. Und zu welchem Fazit kommen Sie dann?
Man sieht auf der einen Seite den Menschen, der hinter diesem Verbrechen steht. Das sind Menschen, die zum Teil eine Kindheit erlebt haben, um die man sie nicht beneidet. Es sind Menschen, die wie jeder andere auch Hoffnungen haben, die Bedürfnisse haben, die Wünsche, Träume haben. Und all das wird durch so eine Festnahme von einer Sekunde auf die andere nachhaltig und auf große Dauer unterbrochen. Wir haben die Angehörigen von Tätern, die aus allen Wolken fallen. Es gibt Familienväter, die aus ihrer Familie heraus festgenommen werden wegen einer Tat, die vielleicht 10, 20, 30 Jahre zurückliegt. Das sind Momente, wo man sich schon sehr wohl Gedanken macht, was mit diesen Tätern auch passiert. Wenngleich ich natürlich jetzt nicht den Tätern das Wort sprechen will. Ich will auch nicht von der Zangengeburt sprechen, die an allem schuld ist. Aber es ist so, dass jeder Täter auch ein Mensch ist. Und das beschäftigt einen. Und das sind durchaus Aspekte und Dinge, die man auch sieht und die man hartnäckig erlebt. Also es sind schon zwiespältige Gedanken, die einen im Umgang mit Tätern auch bewegen.
Und die Aufklärungsquote, gerade beim Mord, ist ja sehr hoch.
In meiner eigenen Kommission, das kann ich mit ein bisschen Stolz sagen, haben wir also seit ich dabei bin, keinen ungeklärten Fall gehabt. Das sind immerhin doch 150 Fälle etwa gewesen seither.
Trotzdem hat sich in der öffentlichen Meinung ja die Überzeugung breit gemacht, dass immer mehr und immer schlimmere Verbrechen begangen werden und dass zum Beispiel immer mehr Kinder Opfer von Gewalt werden. Wie erklären Sie sich das, Herr Thies? Ist es tatsächlich so oder ist die öffentliche Meinung da irritiert durch reißerische Berichterstattung zum Beispiel?
Die Aufmerksamkeit auf solche Fälle ist natürlich wesentlich geschärft worden in den letzten 10, 15 Jahren. Heute ist diese spezielle Art, diese Deliktsart, eine Geschichte, die in der Öffentlichkeit mit außerordentlichem Interesse wahrgenommen wird. Es ist aber wirklich so, dass die Gewaltbereitschaft, diese unglaubliche Empathielosigkeit, diese Brutalität, diese nicht nachvollziehbare Grausamkeit, es ist etwas, was sich in den letzten Jahren neu entwickelt hat. Die Gewaltdarstellung ist wesentlich anders geworden. Ich kann mich erinnern, wenn früher ein Western war, da ist geschossen worden, man hat den Knall gehört und irgendwo ist einer vom Pferd gefallen. Heute sehen Sie, wie das Hirn wegspritzt, wie also die Einschüsse in Zeitlupe wiederholt werden. Mit Sicherheit hat diese Entwicklung auch deswegen diesen Verlauf so genommen, weil halt die Verfügbarkeit von Gewaltszenen leichter und vielfältiger ist.
Richard Thies, wir sprachen über Verbrechen an Kindern. Die Täter sitzen in Haft, möglicherweise 15 Jahre lang. Und man weiß schon, wenn diese Täter aus der Haft entlassen werden, obwohl sie psychologisch begutachtet werden, besteht eine große Gefahr, dass sie rückfällig werden und das nächste Kind ihr Opfer wird. Haben Sie auch diese Erfahrung gemacht?
Diese Erfahrung machen wir Land auf Land ab eigentlich immer wieder, gerade im Bereich Sexualstraftäter, dass wirklich nicht therapiefähige und nicht therapiewillige Täter entlassen werden müssen, wenn ihre Strafe verbüßt ist, wenn nicht die Möglichkeiten einer nachträglichen Sicherungsverwahrung gegeben sind, die aber an sehr, sehr enge und strenge Voraussetzungen gebunden sind.
Also nachträgliche Sicherungsverwahrung heißt, der Mann bleibt, auch nachdem er die 15 Jahre abgesessen hat, bleibt er hinter Schloss und Riegeln und es wird im Verlauf dieser Zeit immer mal wieder geprüft, ob man ihn auf die Menschheit loslassen kann.
Das ist im Prinzip so richtig, aber es gibt tatsächlich Fälle, wo diese nachträgliche Sicherungsverwahrung nötig wäre, aber aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist.
Warum aus rechtlichen Gründen nicht möglich?
Weil die Bedingungen für nachträgliche Sicherungsverwahrung sind etwa der Gestalt, dass der Täter nach seiner Verurteilung erkennen lassen muss, dass er über das Urteil hinausgehend eine weitere Betreuung braucht. Und wenn es im Urteil alle Kenntnisse oder alle Fakten, die für seine Beurteilung wichtig sind, bereits bekannt waren, dann ist eine nachträgliche Sicherungsverwahrung sehr, sehr schwer.
Wir haben von der Aufklärungsquote gesprochen, die sehr hoch ist. Es sind ja in der Mehrzahl Männer, die an Gewaltverbrechen beteiligt sind. Auch bei Jugendlichen sind es in der Regel Jungs, die zur Gewalt greifen. Aber in der letzten Zeit liest man auch häufiger mal, dass Mädchenbanden eben als Täter in Erscheinung treten. Sind denn Frauen generell weniger an Gewalttaten beteiligt? Ist das nach wie vor richtig oder hat sich da auch etwas verschoben?
Grundsätzlich ist dieses Verhältnis fast unverändert die letzten 10, 20 Jahre geblieben.
Wie ist das Verhältnis?
Man kann etwa sagen 10-15% Frauengewaltdelikte gegenüber 85% etwa bei Männern. Generell ist es so, dass die Gewaltbereitschaft bei Frauen vielleicht deswegen geringer ist, weil Frauen generell mehr Mitgefühl haben, mehr Mitleid zeigen können. Und von daher vermeiden eigentlich diese ganz brachiale Gewalt auszuüben. Also blutende Verletzungen oder Schläge mit irgendwelchen Werkzeugen sind jetzt eher weniger frauentypische Geschichten. Das ist etwas, was der Mann mehr bevorzugt.
Es ist ja wohl keine Frage, Herr Thies, dass das Leben als Mordermittler sehr anstrengend ist. Sie beschreiben in Ihrem Buch Mordkommission sehr anschaulich, dass Ihre Arbeit oft zur Routine wird. Es vergeht, anders als im Fernsehkrimi, viel Zeit mit ödem Papierkrieg. Fakten müssen gesammelt, Daten überprüft und verglichen werden. Der Computer ist zum Helfer des Kommissars geworden, aber es fehlt häufig an Personal und auch an der konkurrenzfähigen Ausstattung einer Mordkommission.
Das ist generell richtig. In Bezug auf die technische Ausstattung ist es so, dass der Staat, vielleicht speziell die Polizei, immer einen Schritt hinter dem technischen Stand hinterherhinkt. Ich kann mich erinnern, wir hatten bis vor einigen Monaten nur einen einzigen Internetzugang für immerhin fast 28 Mordermittler. Wir hatten zu einem Zeitpunkt EDV eingeführt, also bis dahin noch mit Schreibmaschine geschrieben, wo es in Wirtschaftsunternehmen überhaupt keine Schreibmaschine mehr gab. Das waren also Relikte aus der Steinzeit, wenn wir Zeugen vernommen haben, die aus solchen Unternehmen kamen, die gesehen haben, dass wir auf der Schreibmaschine schreiben. Dann gab es also von Belustigung über Erstaunen alle Reaktionen. Also wir sind immer einen kleinen Tick hinter dem, was eigentlich technisch möglich ist, zurück.
Kommissar Richard Thies ist Gast in unserer Sendung Doppelkopf und wie jeder Gast in unserer Sendung hat er drei Musikwünsche frei und wir bemühen uns natürlich, sie in der laufenden Sendung zu erfüllen. Nach dem, was Sie sich ausgesucht haben, Herr Thies, sind Sie ein ausgesprochener Oldie-Fan, der gerne die Lieder aus den 60er und bis 80er Jahren hört. Ist das richtig?
Das ist absolut korrekt.
Wir hören als erstes One Way Wind, ein Stück aus dem Jahre 1971, also das ist fast 40 Jahre her, gesungen von The Cats. Das war auf Wunsch unseres Studiogastes Richard Thies von der 5. Münchner Mordkommission ein Pop-Oldie aus dem Jahr 1971, One Way Wind, gesungen von The Cats. Richard Thies ist, wie gesagt, Leiter einer Münchner Mordkommission und er hat ein spannendes Buch geschrieben über seine Arbeit und diese Arbeit besteht zu einem großen Teil aus der Aufdeckung grauenhafter Tötungsdelikte. Sein Gesprächspartner am Studiotisch ist Peter Ochs. Wir wollen uns gemeinsam, Herr Thies, einige Beispiele aus dem Buch näher ansehen. Zum Beispiel der Mordversuch und der sexuelle Missbrauch eines 6-jährigen Mädchens auf der Schultoilette. Ich erzähle die Geschichte ganz kurz. Der Vater bringt seine Tochter bis zum Schultor, aber das Kind taucht nicht in der Klasse auf. Man sucht nach ihm und findet es auf der Schultoilette, halbtot und missbraucht. Und dann beginnt die 10-wöchige Suche nach dem Täter. Erzählen Sie, Richard Thies.
Als dieser Fall bei uns anlief, war es so, dass zunächst einmal die Sittendienststelle, Sittendezernat befasst war, als man bemerkt hatte, dass hier ein Missbrauch vorlag, wurde sofort auch die Mordkommission alarmiert. Wir sind also in einem Dezernat zusammengefasst, Sitte und Mord. Und als dann die ärztlichen Befunde vorlagen, die besagten, dass dieses Mädchen auf unvorstellbar grauenhafte Weise eigentlich gewürgt worden ist, die Medizinerin sagte, sie hätte noch nie einen Menschen gesehen, der mit solchen Würgemalen überlebt hat, war für uns natürlich klar, dass wir alles dran setzen mussten, diesen Täter zu finden, und zwar rasch zu finden, bevor er noch ein weiteres Verbrechen begehen konnte. Dementsprechend wurde natürlich ein gigantischer Personalaufwand betrieben. Es wurde sofort eine Sonderkommission gegründet, die kurzzeitig mit über 50 Beamten arbeitete. Es waren sämtliche Dienststellen im gesamten Präsidiumsbereich und auch darüber hinaus in die einzelnen Ermittlungen mit eingebunden. Und es war so, dass wir auch ein sehr starkes Echo aus der Bevölkerung erhielten. Es waren sehr viele Medienberichte über diesen Fall und wir hatten auch sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung bekommen. Es war ein gigantisches Spurenaufkommen, das abgearbeitet werden musste.
Und einer dieser Hinweise hat zu einem ersten Verdächtigen geführt. Wer war das?
Es waren Beamte der zivilen Einsatzgruppe einer Innenstadtinspektion bei der Suche nach dem Täter in ein Abbruchhaus gekommen. Dort fanden sie einen Mann vor, der sich dort mehr oder weniger illegal einquartiert hatte, der dort sein Lager aufgeschlagen hatte. Und was wir von dem Opfer erfahren hatten, war Folgendes. Der Täter solle ein grünes Hemd angehabt haben mit 2 auffälligen Knöpfen. Das war im Grunde der einzige Hinweis, den wir von diesem Mädchen überhaupt erlangen konnten. Und dieser Mann, der in diesem Abbruchhaus angetroffen wurde, hatte ein auffällig grünes Hemd an mit 2 übereinander gelagerten großen Hirschhornknöpfen. Der Mann hatte auffälligerweise in seiner Behausung eine frisch gewaschene Unterhose aufgehängt, während die übrige Kleidung also mit Sicherheit seit Wochen nicht gewaschen war. Und im Zuge der Vernehmung ergaben sich immer mehr Anhaltspunkte, die den Verdacht aufkommen ließen, dass es sich hierbei möglicherweise um den Täter handeln könnte.
Aber dann kam das große Aber. Sie hatten bei dem Opfer, bei dem kleinen Mädchen, DNA-Spuren des Täters gesichert. Und Sie verglichen jetzt diese DNA-Spuren mit der DNA des Verdächtigen.
Zu unserer Überraschung, muss ich fast sagen, stellte sich heraus, dass dieser Mann definitiv als Täter auszuscheiden war. Es war einer jener Situationen, wenn man sich fragt, was wäre passiert, wenn diese technischen Möglichkeiten der DNA nicht gewesen wären. Der Mann selbst war aufgrund verschiedener psychischer Auffälligkeiten selbst bereits so weit, dass er sich vorstellen konnte, dass er vielleicht diese Tat begangen hätte. Also es war ein Fall, der mir sehr deutlich gemacht hat, dass man auch scheinbare hundertprozentige Beweise immer hinterfragen sollte.
Das Mädchen hatte wahrscheinlich, so kann ich mir das nur erklären, diesen Mann mal gesehen mit dem auffälligen grünen Hemd und den 2 Knöpfen, denn aus der Fantasie hat sie das ja wohl nicht geschöpft. Möglicherweise der Täter kannte die Schule, ist im Umfeld herumgelaufen und das Mädchen hatte ihn mal gesehen.
Wäre nicht auszuschließen. Ich muss aber sagen, wir haben dieses Mädchen nicht danach befragt. Es war aufgrund seines Gesundheitszustandes völlig abgeschirmt und wir haben also diese ganzen Befragungen oder Informationen immer nur über die Eltern erfragt.
Nun haben Sie trotzdem den Täter gefasst, nach etwa 10 Wochen. Durch welchen Zufall sind Sie dem Täter auf die Spur gekommen?
Wir hatten, nachdem wir ein Täter-DNA an diesem Tatort in der Schule ja gesichert hatten, in der bundesweiten Datenbank recherchiert und haben festgestellt, dass es ein zweites Verbrechen, ein ähnlich gelagertes, in München gegeben hat. Da ist die Angehörige eines Krankenhauses in der Umkleidekabine überfallen und missbraucht worden. Wir konnten also die beiden Tatorte dem gleichen Täter zuweisen, ohne natürlich zunächst zu wissen, um wen es sich handelte. Und letztendlich ist dieser Täter ein drittes Mal in Erscheinung getreten in einem kleinen Ort im bayerischen Oberland. Und auch dort gab es wiederum diese DNA-Spuren, die sich zuordnen ließen. Und über diesen Fall im Oberland gelang es dann, einen Verdächtigen namentlich zu ermitteln, der dann letztlich bei seiner Festnahme überprüft wurde und er war tatsächlich der Täter.
Ein weiterer schrecklicher Fall, der zum Thema DNA passt, Herr Thies. In der Isar findet man eine schwer verletzte und vergewaltigte junge Frau. Sie stirbt, nachdem man sie ins Krankenhaus eingeliefert hat, an den schweren Wunden, die man ihr mit einem Messer zugefügt hat. Sie war eine irische Studentin, die in den Sommerferien in einem Münchner Biergarten gejobbt hat. Sie fiel einem Sexualmörder zum Opfer. Aus Spermaspuren ließ sich DNA-Material gewinnen, aber die Suche nach dem Täter dauerte sage und schreibe 10 Jahre lang.
Als die Tat geschah, waren die Möglichkeiten, DNA zu bestimmen, Muster zu erstellen, noch in den Anfängen, sodass man damals diese Spermamenge, die man sicherstellen konnte, im Grunde verbraucht hat, um eine Blutgruppenbestimmung zu machen. Es war lange Zeit so, dass wir eigentlich keine Hoffnung mehr hatten, jemals auf diesen Täter zu kommen. Die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal, also das Umfeld des Opfers wurde akribisch überprüft. Da war also niemand dabei, der in Frage gekommen wäre. Es war dann so, dass wir im Zuge unserer Altfallbearbeitung, die wir 2001 begonnen hatten, auch diesen Fall als ungeklärten Altfall neu bearbeitet haben. Und wir haben damals die Asservate, die aus dieser Zeit noch vorhanden waren, unter anderem den Slip des Opfers, zum Institut für Rechtsmedizin gegeben. Und etwa ein Jahr, nachdem wir dieses Tatortmuster dieser DNA-Spur in den Rechner beim BK eingegeben hatten, erhielten wir einen Anruf von Kollegen aus Bremerhaven, die uns mitteilten, dass sie einen Tatverdächtigen in einer anderen Sache gespeichert haben, also von ihm ein DNA-Muster erhoben hatten und dieses in die Datenbank eingestellt haben. Und aus diesem Muster gab es eine Treffermeldung.
Sie fuhren dann nach Bremen, Sie persönlich mit Kollegen, und haben sich diesen Mann vorgeknöpft und haben diesen Mann im Wagen mitgenommen nach München. Eine lange Fahrt, 6, 7, 8 Stunden. Und was geschah auf dieser Fahrt?
Auf dieser Fahrt hat der Mann von sich aus begonnen, aus seinem Leben zu erzählen. Er hat Dinge erzählt, die er so noch nie einem Menschen erzählt hat, aus seinem persönlichen Gefühlsbereich. Es stellte sich heraus, der Mann war ein absoluter Einzelgänger seit vielen, vielen Jahren, hatte keinerlei Freunde, hatte 3 Hunde, das waren seine einzigen Begleiter. Es war ihm ein Bedürfnis, aus seinem Leben zu erzählen und es dauerte etwa eine Viertelstunde, bis er von sich aus anfing, über diese Tat zu sprechen. Wir hatten ihn natürlich belehrt, wessen wir ihn verdächtigten. Und er fing dann an, nachdem wir ihn nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen hatten, dass er eigentlich ja keine Angaben machen müsste. Er möchte sich dazu äußern, er möchte sich endlich etwas von der Seele, von seinem Gewissen reden, was ihn all die Jahre quälte. Und dann gestand er, dass er Täter dieser Tat war.
Wenn er Gelegenheit gehabt hätte, sich vorher mit einem Anwalt zu beraten, vermuten Sie, Herr Thies, dass der Anwalt ihm möglicherweise gesagt hätte, ja, Geschlechtsverkehr, das lässt sich nicht leugnen, aber einen Mord, den müssen Sie nicht begangen haben, den kann man Ihnen nicht nachweisen. Das hätte ihm der Anwalt wahrscheinlich geraten. Und nur dadurch, dass er selbst nun zugegeben hat, dass er diese Tat begangen hat, ohne anwaltliche Beratung, konnten Sie den Täter vor Gericht bringen.
Das ist richtig, das ist das große Problem, wenn wir solche Situationen haben, dass natürlich die Anwälte versuchen, für ihre Mandanten das Optimale herauszuholen. In diesem Fall bin ich ziemlich sicher, dass jeder Anwalt gesagt hätte, Moment mal, bevor wir hier eine Aussage machen, wollen wir mal die Akten prüfen. Und wenn man dann feststellt, dass das einzige Indiz für die Täterschaft der Umstand ist, dass in dem Höschen des Opfers Sperma von dem Verdächtigen gefunden wird, lässt es natürlich die Erklärung zu, das war hier vorher ein einvernehmlicher Geschlechtsverkehr, 1, 2, 3 Tage vorher. Und dagegen hätte man nichts unternehmen können. So aber hat der Täter sein Gewissen erleichtern wollen und er hat dabei Täterwissen preisgegeben, das über den reinen Befund dieses DNA-Musters hinaus eindeutig ermöglichte, dann ihn als Täter zu verurteilen.
Einige Fälle in Ihrem Buch, Herr Thies, befassen sich mit Morden, die verhältnismäßig neu sind in Deutschland. Aus angeblich verletztem Ehrgefühl töten Menschen ihre Ehepartner, ihre Geschwister oder fremde Menschen, von denen sie glauben, sie haben die Ehre der Familie verletzt. Und diese Täter empfinden nicht die geringste Reue nach der Tat. An diese fremden Motive musste sich die Münchner Mordkommission wahrscheinlich erst gewöhnen. Wie geht man damit um, Herr Thies?
Es ist einer der heiklen Punkte in unserem Beruf, dass wir mit Tätern zu tun haben, die wir nicht verstehen können, wo wir das Motiv nicht nachvollziehen können. Es gibt Fälle, wo der Bruder beauftragt wird, von der Familie seine Schwester zu erschießen, weil sie einen deutschen Freund zum Beispiel hat, was in der Familie nicht erwünscht ist. Das sind Vorgänge, die sich dem normalen menschlichen Verstand eigentlich entziehen. Wie kann ein Bruder seine eigene Schwester im Auftrag der Eltern ermorden, erschießen? Er geht mit ihr in den Wald. Die Schwester weiß, mein Bruder ist beauftragt, mich zu töten. Der Bruder hat die Waffe dabei, weiß, ich muss jetzt noch ungefähr eine Viertelstunde mit meiner Schwester in den Wald hineingehen, damit man uns dort nicht stört, und ich muss sie dann erschießen. Eine Schwester, mit der er nie selbst Probleme hatte, die ihm eigentlich ans Herz gewachsen ist. Er weiß trotzdem, ich muss das tun, die Familie erwartet es, und es gibt für ihn eigentlich auch keinen Rückzug aus dieser Situation. Es sind einfach Dinge, die man beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Und das ist eine Entwicklung, die sich immer wieder abzeichnet, diese sogenannten Ehrenmorde. Wobei man auch sagen muss, in vielen Fällen ist die verletzte Ehre schlicht und ergreifend einfach eine gekränkte Eitelkeit bei dem Täter, der das damit zu rechtfertigen versucht, wenn er dann die Frau, die ihm einen Korb gibt, die ihn verlassen will, umbringt, um zu sagen, es sei er seiner Ehre schuldig gewesen. Das sind in vielen Fällen eben wirklich nur Machos oder Leute, die ein total übersteigertes Selbstwertgefühl oder ein Ich-Gefühl haben, die dieser Partnerin das nicht zubilligen, eine eigene Entscheidung zu treffen. Also dieser hochgepriesene Begriff Ehre ist immer sehr, sehr fragil in solchen Fällen.
Aber es gibt da auch ein sehr deutsches Täterprofil. Es gibt viele, viele Morde, wie ich Ihrem Buch entnommen habe, die aus Eifersucht passieren. Das ist ja nichts anderes als das, was wir eben mit verletztem Ehrgefühl bezeichnet haben und was unserem Kulturkreis noch ein bisschen fremd ist. Aber Eifersuchtsmorde sind offenbar an der Tagesordnung. Ein Beispiel: Eine 25-jährige Frau wird erstochen im Badezimmer ihrer Münchner Wohnung gefunden. Der 39-jährige Freund hat sich in der gleichen Wohnung erhängt. Der Fall war deshalb ganz besonders tragisch, weil die Eltern dieser jungen, ermordeten Frau aus dem fernen Thüringen über den eskalierenden Streit der beiden telefonisch informiert waren und sich auf den Weg nach München gemacht haben, um Schlimmstes zu verhüten. Aber sie trafen nur noch die tote Tochter an. Dieser Fall, Herr Thies, hat Sie und Ihre Kollegen besonders betroffen gemacht, entnehme ich dem Buch. Warum?
Das war einer der Fälle, die ich eingangs erwähnt habe, die mich dazu veranlasst haben, überhaupt diese Situation niederzuschreiben. In dem Fall war es so, dass die Eltern mit der Verbindung der Tochter nie einverstanden waren. Sie zog von Thüringen weg hier in einen Vorort von München und hatte zwei Tage vorher ihren Vater angerufen und ihm gesagt, ich mache Schluss mit meinem Freund, ich verlasse ihn, ich komme zurück zu euch. Die Eltern waren hocherfreut. Und der Vater hat angeboten, ich setze mich sofort ins Auto, ich komme nach München, ich hole dich ab. Und da hat die Tochter gesagt, nein, das möchte sie nicht, sie möchte nicht weglaufen, das sei nicht ihre Art, und sie möchte warten, bis ihr Freund nach Hause kommt und ihm das mitteilen, dass sie sich trennen möchte. Der Vater hat sich dann schweren Herzens darauf eingelassen, dass sie das eben auf ihre Weise erledigen möchte, hat dann am nächsten Tag angerufen, um zu fragen, wie es denn jetzt stünde, und hat seine Tochter nicht mehr erreicht. Die Eltern haben dann eine Freundin der Tochter in München angerufen, sie gebeten, sie soll dorthin gehen und nach dem Rechten sehen. Und die Freundin hat dann festgestellt, die Situation ist merkwürdig. Die Autos sind vor der Wohnung, in der Wohnung brennt Licht, der Fernseher läuft, aber es meldet sich niemand. Daraufhin wurde Feuerwehr angefordert, die Wohnung geöffnet hat, die beiden Leichen gefunden hat. Wir waren jetzt in dieser Nacht, es war eine eisige Winternacht, vor dem Haus gestanden, haben auf diese Eltern gewartet.
Ein weiterer Fall: Eine junge Frau will sich von ihrem Freund trennen, der bedrängt sie rücksichtslos weiter. Es wurde ein polizeiliches Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Das hat sich als vollkommen wirkungslos erwiesen und die Frau wurde umgebracht. Warum schützt der Rechtsstaat solche bedrohten Frauen, offensichtlich bedrohten Frauen. Es wurde ja, wie gesagt, das Kontaktverbot ausgesprochen, nicht besser.
Kontaktverbote sind ein stumpfes Mittel dann, wenn der Täter zu allem entschlossen ist. Wenn ihm die Konsequenz seines Handelns egal ist, dann lässt er sich natürlich von solchen Dingen nicht abschrecken. Das ist in der Tat ein Punkt, der mich selber auch beschäftigt, der mir Unwohlsein verursacht, wenn ich daran denke, dass ein rücksichtsloser Stalker, ein Mann, der eine Frau in dieser Form bedrängt, sein Leben völlig ungeniert weiterführen kann, während die Frauen oft gezwungen sind, ihr Umfeld aufzugeben, ihre Kontakte abzubrechen, in Frauenhäuser zu flüchten, ihr komplettes Leben umzustellen, während der Mann, der diesen Anlass bietet, eigentlich völlig unbehelligt bleibt.
Und eine letzte bewegende Geschichte, der Fall einer Kinderkrankenschwester, die von einem psychisch gestörten, psychisch kranken Täter verwechselt wird und niedergestochen wird. Der Täter landet in der Psychiatrie, die junge Frau, eine leidenschaftliche, engagierte Läuferin, eine Sportlerin, bleibt querschnittgelähmt. Aber sie ist außerordentlich willensstark und sie möchte auch weiterhin Leistungssport betreiben. Und das gelingt ihr auch unter der großen Anteilnahme der Münchner Mordkommission, der Kollegen, die diesen Fall bearbeitet haben. Sie nimmt an den Paralympics teil mit großem Erfolg. Aber was mich dabei interessiert, ist diese Anteilnahme der Münchner Kollegen, diese Freundschaft, die geknüpft wurde mit dieser jungen Frau.
Die Sachbearbeiter, die unmittelbar mit ihr befasst waren, haben natürlich dieses schwere Schicksal auch nicht ohne weiteres wegstecken können. Ein junges Mädchen, eine Leistungssportlerin, wird von heute auf morgen mehr oder weniger an den Rollstuhl gefesselt. Daraus ergibt sich natürlich auch ein persönlicher Kontakt, den man nicht so einfach abschüttelt, wie auch mit anderen Angehörigen, die einem zum Teil über viele Jahre oder Jahrzehnte sogar als Ansprechpartner erhalten bleiben. So war es auch in diesem Fall. Die junge Frau hatte also einen unheimlich tiefen Eindruck bei den Kollegen hinterlassen. Es hat so weit geführt, dass also die Kollegen dann auch bei der Hochzeit eingeladen waren. Die junge Frau hat dann anschließend geheiratet. Und sie haben sie auch mit dem legendären Funkwagen ISA 12 dann abgeholt und vom Standesamt zur Feier gebracht, sind auch in der Folge in Kontakt geblieben. Und es ist tatsächlich so, dass man solche Kontakte oftmals auch über das Dienstliche hinaus einfach aufrechterhält.
Zeit für einen zweiten Musikwunsch unseres Studiogastes, des Münchner Leiters der 5. Mordkommission, Richard Thies. Leaving on a Jet Plane heißt das Lied, gesungen von John Denver. Das Lied ist 41 Jahre alt und immer noch auf Ihrer privaten Wunschliste, Herr Kommissar Thies.
Das ist richtig, ja. Und ich freue mich, dass Sie es heute für mich spielen.
All my bags are packed. I'm ready to go, I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again.
Das war der zweite Musikwunsch unseres Studiogastes Richard Thies. Er leitet die 5. Münchner Mordkommission und er hat kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Mordkommission, wenn das Grauen zum Alltag wird. Sein Gesprächspartner im heutigen Doppelkopf ist Peter Ochs. Ab sofort lassen wir den Kommissar, soweit das geht, weg und sprechen vom Bürger Richard Thies, geboren in München vor 58 Jahren. Und Ihr Berufswunsch, Polizist, Herr Thies, stand schon lange vor dem Abitur fest, nämlich mit 9 Jahren schon. Haben Sie damals Emil und die Detektive von Erich Kästner gelesen oder was hat Sie so früh an diesem Beruf fasziniert?
Hängt tatsächlich mit etwas zusammen, was ich gelesen habe. Die Geschichte hieß damals Billy wird Detektiv und es handelte von einem jungen Polizisten in Amerika, der einer Autoschieberbande auf die Spur gekommen ist. Das hat mich sehr beeindruckt und ich habe beschlossen, sowas möchte ich auch mal machen.
Sie sind dann zielstrebig auf den heutigen Beruf zugegangen. Feldjäger bei der Bundeswehr, Kaufhausdetektiv, Streifendienst als Jugendbeamter und dann Kriminaldienst bei einer Sonderkommission, die sich unter anderem mit Bandenkriminalität beschäftigt hat. Bandenkriminalität ist auch eine Erscheinungsform, die vergleichsweise neu ist in Ihrem Arbeitsgebiet. Und zwar Bandenkriminalität, die aus den ehemaligen sowjetischen Ländern zu uns herüberschwappt.
Die organisierten Banden, die jetzt auch aus dem Ostblock verstärkt bei uns aufgetreten sind, sind tatsächlich in einem Bereich tätig, die man früher als Bagatellkriminalität bezeichnet hätte, zum Teil zumindest. Sprich, die gehen in Kaufhäuser, stehlen dort im großen Umfang. Autodiebstähle, Autoschiebereien sind im großen Umfang relativ neu. Aber wo unser Schwerpunkt lag, das waren eben Jugendbanden, die dort ihr Unwesen getrieben haben. Unter anderem in München die bis dato größte Jugendbande Deutschlands, die sogenannten Marienplatzrapper, die zigtausende Straftaten begangen haben und in eine Größenordnung aufgestiegen sind von etwa 120 bis 150 aktiven Mitgliedern über viele Jahre hinweg.
Anfang der 90er Jahre waren Sie in Lettland und in Russland, jeweils im Auftrag der Politik, um dort die Verantwortlichen zu beraten beim Aufbau und bei der Ausrüstung ihrer Polizei. Welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht, Herr Thies?
In Lettland war es so, dass das kurz nach der Wende war. Die bis damals herrschenden russischen Besatzer sind praktisch abgezogen, haben die Verantwortung den lettischen Staat übertragen. Und die lettische Polizei lag im wahrsten Sinne des Wortes am Boden. Es waren also keinerlei Ausrüstung mehr da. Es gab kaum noch ausgebildetes Personal. Die Liegenschaften waren unter erbärmlichen Umständen zurückgelassen worden, sodass dort eigentlich Mangel an allem herrschte, einschließlich Ausbildungsmöglichkeiten, Ausstattung und auch einem Konzept, wie man so eine Polizei denn am günstigsten neu organisiert.
Wie konnten Sie da helfen?
Es war so, dass wir seitens des Innenministeriums einen großen Geldbetrag zur Verfügung hatten, den wir dort einsetzen konnten. Wir haben uns vor Ort einen Eindruck davon verschafft, wo fehlt es denn am dringendsten, an was fehlt es überhaupt. Und da haben wir Empfehlungen ausgearbeitet, die dann umgesetzt worden sind. Da wurde Material geliefert, da wurden Ausbildungskonzepte angeboten und übernommen, sodass wir dort die Grundzüge für die heutige lettische Polizei legen konnten.
Seit 9 Jahren sind Sie nun bei der Mordkommission an exponierter Stelle. Ist diese herausgehobene Position für Sie nicht extrem gefährlich? Haben Sie und Ihre Familie Polizeischutz oder ist der Kommissar im Haus Schutz genug?
Extrem gefährlich kann man so eigentlich auch nicht stehen lassen. Es gibt immer wieder Täter, die natürlich Interesse daran haben, wenn sie wieder freigelassen werden, sich in irgendeiner Weise für die erlittene Schmach zu rächen. Aber eine extreme Gefährdungssituation allgemeiner Art kann man eigentlich nicht annehmen für uns.
Lassen Sie uns über den Familienvater Richard Thies sprechen. Seine Hobbys sind zum Beispiel das Reisen. Viele Reisen in das europäische Ausland, das alles im guten alten VW-Bus. Sie waren schon in ganz Europa und deshalb muss die Frage erlaubt sein, wo würden Sie am liebsten leben, jetzt München mal ausgenommen?
Also gibt es 2 Möglichkeiten, im Winter in Griechenland und im Sommer in Norwegen. Also das sind 2 Länder, die mich sehr faszinieren, die sehr, sehr viel urtümliche Landschaften haben. Norwegen ist ja in weiten Bereichen urtümlich. Griechenland gibt es abseits der bekannten touristischen Treffpunkte traumhaft schöne Gebiete rund um den Olymp oder in einsamen Flusstälern, wo also wirklich die Zeit stehen geblieben ist. Und das sind so Orte, wo man sich komplett zurückziehen kann, wo man einfach mal auf komplett andere Gedanken auch kommt.
Es wird ja häufig im Zusammenhang mit schrecklichen Ereignissen, mit schrecklichen Erfahrungen, die Sie als Leiter einer Mordkommission machen, aber die auch Soldaten zum Beispiel im Krieg machen, jetzt zum Beispiel in Afghanistan machen. Es wird ja häufig davon gesprochen, dass Sie einen psychischen Defekt zurückbehalten. Es wird von posttraumatischen Belastungsstörungen gesprochen in diesem Zusammenhang. Ist Ihnen das, Herr Thies, bisher erspart geblieben oder haben Sie da Hilfe?
Ich kann mich an einen Fall erinnern, da hat der Vater die Mutter vor den Augen der kleinen Tochter erstochen. Die hat sich an den Hals der toten Mutter geklammert und wir mussten das Kind dort von der Leiche wegbekommen. Ein anderer Fall, ein toter Säugling wollte von der Mutter nicht freigegeben werden oder richtiger gesagt, die Mutter wollte das Kind nicht der Polizei überlassen, weil sie nicht wollte, dass ihr kleiner Liebling bei der Obduktion zerschnitten wird. Das sind so Situationen, die sich tief einprägen, die man natürlich nicht so ohne weiteres wegbekommt, auch aus den Gedanken nicht. Aber für solche Fälle haben wir ein großes Plus, muss ich sagen. Und zwar, das ist der Umstand, dass wir in Teams arbeiten. Wir sind also Mordkommissionen, feste Kollegen, die in einer Kommission zusammenarbeiten. Und man kann über die Jahre hinweg erkennen, wenn ein Kollege besonders belastet ist. Und es gibt dann die Möglichkeit im gemeinsamen Gespräch, man geht nach der Arbeit mal gemeinsam aus, man trinkt auch mal ein Bier oder was wir machen. Wir machen öfters verlängerte Wochenenden mit den Kollegen, auch mit den Ehefrauen zum Teil, wo wir solche belastende Situationen eigentlich ganz gut auffangen können, wo wir uns gegenseitig da wieder stützen können.
Sie verarbeiten das, das haben Sie am Anfang gesagt, auch in dem Buch, das Sie jetzt niedergeschrieben haben. Richard Thies hat das Buch geschrieben, Mordkommission. Und er ist jetzt dabei, ein neues Buch zu schreiben, in dem er dem Polizeidienst Kurioses und Unterhaltsames abgewinnt. Ihr neues Buch beschreibt in 72 Kurzgeschichten, was es aus dem Leben eines Kriminalers an Seltsamem zu berichten gibt. Haben Sie eine Geschichte zum Anfüttern, ganz kurz, für potenzielle Leser?
Eine komische Geschichte. Ich bin auf dem Heimweg an einer kleinen Straße vorbeigekommen. Dort schreit eine alte Frau lautstark: Halt, stehen bleiben, bleiben Sie stehen. Ich schaue in die Richtung. Es läuft ein Mann von ihr weg in meine Richtung. Und ich kombiniere natürlich sofort die Dame. Alte Dame steht auf der Straße. Der Mann hat sie wahrscheinlich beraubt, ein Handtaschenräuber. Er kommt an mir vorbei. Wir kämpfen dann eine Zeit lang und ich sage ihm also immer wieder, er soll sich ergeben, er soll den Widerstand sein lassen. Und dann kam die alte Frau näher und als sie ihn fixiert hatte, frage ich sie, was denn los sei. Dann sagt sie, es war eigentlich nichts los. Sag ich, wie, es war nichts los? Sie haben doch geschrien, er soll stehen bleiben. Ja, nur deswegen, weil ihr kleiner Hund dem Läufer nachgelaufen ist, war der Jogger. Und sie hatte Angst, wenn er über die Straße läuft, dass der Hund überfahren wird. Dann habe ich ihn gefragt, warum er denn dann sich so gewehrt hat. Ich habe doch gesagt, ich bin von der Polizei. Schaut er mich ungläubig an und unverstanden. Dann stelle ich fest, es ist ein Jogger aus Irland, der kein Wort Deutsch spricht. Der sagt, er ist da gelaufen, hat nichts Böses getan. Und plötzlich fällt ein geisteskranker alter Mann über ihn her. Also das waren so Geschichten, die vorkommen.
Herrlich. Sie sind ein schriftstellender Kriminalist. Herr Thies, was halten Sie eigentlich von Kriminalschriftstellern? Welche mögen Sie, welche gehen Ihnen auf die Nerven?
Es sind Krimis, die praktisch alles nur auf einen Superagenten konzentrieren, dass nur der eine, der alleine agiert, der den Kollegen nicht sagt, wo er hingeht. Also solche Selbstdarstellerfilme mag ich nicht. Was mir gefällt, sind so Sachen wie vom Wallander, wenn man zum Beispiel nicht nur Kriminalitätsfälle hat, sondern auch das Umfeld dazu. Also jetzt zum Beispiel, wenn sie in anderen Ländern stattfinden, diese Krimis, dass man sehr viel auch aus Sicht des Polizisten aus Deutschland erfährt, wie dort andere Dienststellen arbeiten. Sowas gefällt mir.
Vielen Dank, Herr Thies, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen, dass Sie sich Zeit genommen haben, das Schreiben und das Reisen mal ruhen zu lassen, den Polizeidienst eine Stunde haben ruhen lassen und sich mit mir unterhalten haben. Unser Gast im Doppelkopf war heute Richard Thies, der Leiter der 5. Münchner Mordkommission, der das Buch Mordkommission geschrieben hat, erschienen im Deutschen Taschenbuchverlag in München. Sein Gesprächspartner am Mikrofon war Peter Ochs. Wir lassen die Sendung ausklingen mit einem weiteren Wunschtitel unseres Gastes, Bridge Over Troubled Water, in einer Instrumentalfassung.
Ich danke Ihnen herzlich, Herr Ochs. Vielen Dank.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. ermöglicht durch ihre Gebühren.